SRF 2 Kultur.
Reflexe, Literatur im Gespräch, Rennboot der Amerikanerin Renata Adler und ein Kommunist in Unterhosen der Argentinierin Claudia Pinheiro. Das sind unkonventionelle Lebensbefragungen und beide Romane spielen in den 1970er Jahren, also in brisanten Zeiten in den USA und erst recht in Argentinien. Bestsellerautorin Claudia Pinheiro, Jahrgang 1960, rekonstruiert in Ein Kommunist in Unterhosen die eigene Kindheit und die Lebensläufe, Lebensentwürfe ihrer Eltern und Großeltern. Die streitbare Intellektuelle Renata Adler, Jahrgang 1938, ist nun wieder zu entdecken mit ihrem Debütroman Rennboot von 1976, in dem sie durch eine ganz dezidiert persönliche Brille einen scharfen Blick auf die damalige amerikanische Gesellschaft wirft. Zusammen mit mir, Franziska Hirspfurner, diskutieren in der kommenden halben Stunde die Literaturkritikerin Bernadette Konrad und mein Redaktionskollege Michael Luise. Zum Auftakt bitte ein Wort zu Ihren Erfahrungen beim Lesen von Rennboot und Ein Kommunist in Unterhosen.
Ja, die Bücher haben beide eine gewisse Irritation bei mir ausgelöst. Manchmal sogar fast ein bisschen Ärger, Verwirrung, was damit zu tun hat, dass sie beide eine nicht ganz einfache sprachliche Anlage haben, aber ganz unterschiedlich. Bei Renata Adler hatte ich den Eindruck, eigentlich liegen hier lauter Romane herum, die nicht fertig geschrieben werden, während ich mich bei Claudia Pinheiro sogar gefragt habe, wo ist der Roman, nach dem ich suche? Also ja, Bücher, die einen erstmal vor viele Fragen stellen und die eine Irritation auslösen.
Das ist mir ziemlich ähnlich gegangen. Bei Adler war es so, dass ich dieses Buch sicher 5-mal angefangen habe zu lesen, bis ich überhaupt irgendwie begriffen habe, worum es hier geht. Beim ersten Mal war ich begeistert, fand es eine tolle Sprache, eine tolle Geschichte, habe es weggelegt und am anderen Tag wusste ich nicht mehr, was da drin gestanden hat, musste wieder von vorne anfangen. Und umgekehrt war es bei der Pinheiro. Da war ich am Anfang völlig beruhigt, wusste, worum es da geht und mit der Zeit dachte ich, aber um was geht's jetzt wirklich hier? Und war dann wirklich ein bisschen enttäuscht am Schluss.
Wir nehmen uns nun als erstes mal Rennboot von Renata Adler vor. Ein Wort noch zu Adlers Biografie. Sie wurde 1938 in Mailand geboren. Ihre deutsch-jüdischen Eltern waren über verschiedene Länder vor den Nazis geflüchtet. Mütterlicherseits war die Familie sehr reich. Der entsprechende Lebensstil hat Renata Adler geprägt. Wichtiger noch, sie war hochbegabt. Sie studierte zum Beispiel unter den besten Leuten in Paris und in den USA, machte Abschlüsse unter anderem in Sprachwissenschaft und Recht. Das prägt ihr Buch. Sie gehörte schon als junge Frau zum intellektuellen Establishment Amerikas, arbeitet da wie ihre Kolleginnen Susan Sontag und Joan Didion an der Schnittstelle von Literatur, Journalismus, Politik, erprobte ganz selbstverständlich neue Formen. Das bezeugt Rennboot auch. Das ist nicht so sehr der Bericht einer jungen New Yorker Journalistin, Redenschreiberin, Literaturdozentin mit ihrem Leben außerhalb der üblichen Rollen, die damals so herrschten. Das ist im Grunde ein Hybrid, nennt sich zwar Roman, ist aber ein Hybrid, also politischer Kommentar, Ethnologie des Alltags, Blick auf zwischenmenschliches, kulturelle Szenen, persönliche Memoire auch und noch ganz vieles mehr. Und so beginnt der Roman.
Niemand gestorben in diesem Jahr. Niemand von Glück verfolgt. Keine Geburten, keinerlei Eheschließungen. 17 ehrfurchtgebietende Satiren wurden geschrieben, um mit einem Klischee aufzuräumen und, wie zu vermuten ist, stilbildend zu wirken. Das war natürlich ein Traum, aber viele der wichtigsten Dinge, finde ich, sind die, die einem im Schlaf einleuchten. Die freie Rede, Tennis spielen, Musik, Skifahren, Verhaltensweisen, die Liebe. Du probierst sie nach dem Erwachen, scheust vielleicht vor dem Sprung und schon nimmst du die Hürde. Der Rhythmus ist in dich eingegangen, nachts, als du schliefst, ein für allemal. Die Großstadt natürlich ist imstande, ihn zu torpedieren, mit all den Schlaflosigkeiten, all den Rhythmen, die aufeinanderprallen. die Verkäuferin, der Hausbesitzer, Gäste, die Eckensteher, man kommt auf 16 Varianten menschlicher Befindlichkeit pro Tag. Und es steht in jedermanns Macht, dein ganzes Leben in Frage zu stellen. Viel zu viele Leute haben Einfluss auf deine geistige Verfassung. Manchen Leuten ist Abneigung gleichgültig, sie genießen sie sogar. Von meinen Bekannten kaum einer. Es ist schlichtweg blödsinnig, die Segel bei Gegenwind zu setzen, sagte die Frau des italienischen Mineralwassermagnaten an Deck ihres schönen Schoners, der den ganzen Sommer im Hafen gelegen hatte. Denn dann hast du sie die längste Zeit gesehen.
Sandra Werner las den Anfang des Romans Rennboot von Renata Adler, 1976 erstmals veröffentlicht, letztes Jahr in den USA begeistert wiederentdeckt. Von Suhrkamp nun in einer Übersetzung von 1979 wieder aufgelegt. Ich denke, Sie haben ja auch beide geschmunzelt, das assoziative Erzählverfahren, das kann man auch aus dem eben gehörten kurzen Ausschnitt raushören. Man kann auch nachempfinden, was Sie beide von Irritation erzählt haben, nur schon an diesem kurzen Ausschnitt, also wie es da springt von einer Art Ich-Erzählung zu der Frau eines reichen Mannes auf einer Yacht. So funktioniert wirklich das ganze Buch. Also es ist zwar gesammelt nach so verschiedenen Themen, das Buch hat ja auch Kapitel mit Überschriften und dadurch gibt es eine gewisse thematische Struktur. Es gibt auch eine Art Verlauf durch das Leben dieser jungen Frau, aber eigentlich sind es einfach wirklich diese Collagen. Das ist, denke ich, ein bewusst gewähltes Erzählverfahren. Was leistet es? Abgesehen davon, dass es einem auch irritieren kann. Bernadette Konrad, Michael Lüsi.
Ja, ich würde sagen, Renata Adler ist absolut eine Meisterin der Kurzstrecke. Sie ist, man kann sie sich sehr gut als Reporterin vorstellen, die tief und unmittelbar in ihre Dinge hineingeht, schnell wieder raus, für meinen Lesegeschmack viel zu schnell wieder heraus. Aber sie spiegelt die Zeit, in der sie geschrieben hat, die 70er Jahre, der spöttisch-lakonische Gestus, das ironisch-skeptische Verhältnis, zu dem sie in allem steht. Also sie ruft diese Zeit wieder auf, sie spiegelt diese Zeit und sie setzt einen Geistesblitz an den anderen. Das fasziniert, aber es führt einen ständig in Geschichten hinein, die ich mir oft fortgesetzt gewünscht hätte. Also es gibt einen Kommentar von ihr, in dem sie zu ihrem Buch gesagt hat, ich habe von den Stücken immer selbst den Faden abgebissen, bevor die Geschichte oder die Anekdote fertig erzählt war. Und das finde ich schon sehr herausfordernd für die Leserin, das so auf 250 Seiten durchzuhalten.
Das ist natürlich unglaublich mutig auch. Also jeder Satz ist eigentlich eine kleine Geschichte, ist ein kleiner Kosmos. Niemand gestorben in diesem Jahr. Da machen sich schon Bilder auf, da geht schon eine ganze Geschichte mit. Und wenn man sich da wirklich drauf einlässt und wirklich die Ruhe hat, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke zu nehmen, dann gibt es so einen Teppich mit der Zeit, auf dem man eigentlich relativ bequem durch dieses ganze Buch durchkommt. Wehe aber, man hat noch was anderes zu tun im Leben. Dann wird es dann ganz schwierig, da wirklich reinzukommen.
Oder wenn ich den Fehler mache, nach Zusammenhängen zu suchen.
Richtig.
Ich meine, nicht, dass sie nicht sich sofort vermittelt als brillante Denkerin, die die Dinge so reflektiert, dass man ihre Gedanken alle weiterdenken kann und sofort in einer nächsten Geschichte anfangen. Aber man darf nicht den Fehler machen, womöglich aufgrund der Leseanleitung Roman Zusammenhänge oder eine linearere Struktur zu erwarten oder einen Plot. Dann wird man bei ihr nicht glücklich.
Ich denke, im Plot, ja, gibt's nicht. Und ich denke, das ist sehr bewusst von Adler so gewählt. Also wie auch das Zitat, das Sie eben erwähnt haben, Bernadette Konrad, also den Erzählfaden immer durchzubeißen, bevor wirklich die Pointe kommt. Das heißt ja auch eine Weigerung, Sinn zu stiften.
Ja, unbedingt.
Die Leserinnen und Leser daher auch damit zu konfrontieren, dass natürlich das Leben eben gerade nicht ein Roman ist, also dass im Leben nicht alles dann so schön auf eine Pointe zuläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Aussagewünsche dieses Buches ist. Mich interessiert, was Sie an Stimmung wahrnehmen in diesem Buch, also was Sie erfahren, in welche Welten Sie geraten. Michael Lüsi.
Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, das ist die ganze Zeit irgendwie witzig. Das ist wie wenn jemand heute ein SMS schreibt und in ganz kurzen Worten erzählt, was er oder was sie jetzt erlebt hat und das auf eine witzig pointierte Art wirklich auf den Punkt bringt. Auf der anderen Seite ist aber da immer so ein Suchen oder immer so auch vielleicht eine Einsamkeit dieser Figur, die sich da durch dieses New York durchlaviert irgendwie. Und das ist auch wieder sehr, sehr schwer fassbar. Es ist auf der einen Seite ist es witzig und auf der anderen Seite ist da irgendeine Tragik oder irgendetwas Abgründiges vorhanden. Und das kämpft miteinander.
Ich meine, was sie ja meist schafft, mir kommt jetzt das Wort Wimmelbild in den Sinn. Es sind auch Wimmelbilder, in denen immer oder fast immer sehr viele Personen gleichzeitig anwesend sind. Also zwei mögliche oder vielleicht auch tatsächlich vorhandene Partner, einer namens Aldo, der andere namens Jim, durchwandern das Buch in auch nicht ganz verlässlicher Abfolge. Aber es gibt die Zusammenhänge von Partys. Es gibt ganz viele Lebenswelten, die angedeutet und anerzählt werden. Und ganz oft, und das finde ich wiederum etwas Faszinierendes an ihrem Erzählen, ganz oft wird die vollkommene Absurdität des Miteinanders, das vielmehr natürlich ein Nebeneinander und aneinander vorbei ist, auf den Punkt gebracht als irgendetwas anderes. Also das Absurde, das Entfremdete auch, schafft, finde ich, sehr den Stimmungsteppich dieses Buches.
Und die politische Welt zum Beispiel als eine Welt des großen Games. Also wir haben ja die Zeit der Watergate-Affäre, da hat Adler mit recherchiert. Wir haben noch immer den Vietnamkrieg laufen. Also dieser Zynismus auch im Umgang der Menschen untereinander, der Politiker mit ihren Mandaten, der Leute, die Geld haben, mit denen, die kein Geld haben, beziehungsweise mit dem Geld selber, um es zu vermehren. Das ist schon so ein Duft, der mir aus diesem Buch in die Nase sticht, von dem ich denke, dass er vielleicht heute auch noch eine gewisse Gültigkeit besitzt. Ja, was meinen Sie?
Ja, ich habe mich das immer wieder gefragt. Also ganz platt gesagt, hat sie ein Anliegen oder hat sie keins? Ist es Gleichgültigkeit oder Gleichgültigkeit vermutlich nicht, aber doch etwas wie eine Müdigkeit, die über allem liegt? Ist es eine zynische Grundhaltung? Ist es sozusagen ganz viel auch der Widerhaken der versteckten Provokation? Wahrscheinlich ist es alles zugleich. Und ja, diese Frage, wo steht sie selbst? Wo ist ihr Anliegen? Die ist, denke ich, kaum zu beantworten. Und da fand ich es wieder hilfreich zu wissen, sie ist auch oder in erster Linie auch Reporterin gewesen, die an viele Orte dieser Welt gegangen ist und da ja so engagiert berichtet hat, wie sie konnte. Und eben gleichzeitig dieses Statement über das Leben der Intellektuellen in New York auch gemacht hat.
Ja, und das ist die ganze Zeit auch ein bisschen eine Ironie dabei. Ja, es gibt diese eine Passage noch ganz am Anfang, wo sie Schülerin ist und beschreibt, dass man über jeden Lehrer, über jeden Quatsch in dieser Schule abstimmt und dadurch auch eine riesige Macht bekommt, damit aber überhaupt nicht irgendwie verantwortungsvoll umgeht, sondern das ist einfach Zeitgeist und den führt sie halt absurdum damit.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch auf die eine oder andere ganz konkrete Episode zu sprechen kommen. Meine Leseerfahrung war, dass man in dem Buch Rennboot versinken kann, also total fokussiert sein kann, abgleiten wie in eine Traumwelt. Und gleichzeitig wird man ja so bombardiert mit Geschichten, dass jede Geschichte die nächste schon wieder auslöscht. Das ist eine schon irritierende Leseerfahrung, für mich jetzt nicht eine so ganz unspannende. Zum Schluss also die Frage an Sie beide, Michael Luisier, Bernadette Conrad. Eine Episode, die Sie aus irgendeinem Grund besonders beeindruckt hat? Das wird ja jetzt eine sehr zufällige sein, nehme ich an.
Ja, sind mir vor allem die Partys mit diesem grandiosen Aneinander vorbeireden und vorbeiagieren geblieben. Also ich hätte nicht kommen sollen, sagte der Engländer, wedelte mit seinem Glas und röchelte mich so kräftig an, dass ich spürte, wie meine Ponys sich teilten. Ich bin schrecklich erkältet. Er hätte sie wahrscheinlich geheiratet, sagte eine Stimme aus der anderen Ecke des Zimmers. Sieht man mal davon ab, dass er gestorben ist. Also so derart sind die Dialoge und das ist natürlich großartig. Und ja, mir ist es schon so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, hunderte von Romanen liegen eigentlich bereit und ich würde sie gerne lesen, die Romane, die hier bereit liegen.
Ich kann das voll und ganz unterstützen. Es gibt eine kurze Episode, die ich jetzt per Zufall aufgeschlagen habe. 4 Zeilen, wo eine Welt, eine ganze Geschichte erzählt wird, ohne Vorgeschichte, ohne was danach kommt. 11 Stunden hatten wir vor seinem Zelt gestanden. Die Menschenmenge war groß. Als er schließlich herauskam, startete Guru in die Runde. Dann warf er eine Apfelsine in die Menge. Wild. Er ging zurück in sein Zelt. Das war alles.
Ich mache noch die Angaben zum Buch. Renata Adler, Rennboot aus dem amerikanischen Englisch von Marianne Frisch, 241 Seiten, Suhrkamp Verlag. Sie hören Reflexe, Literatur im Gespräch mit den unkonventionellen Lebensbefragungen zweier Autorinnen. Auch ein Kommunist in Unterhosen von Claudia Pinheiro spielt in den 1970er Jahren. Pinheiro, die in Argentinien Furore macht, mit Krimis und Beziehungsgeschichten schildert in diesem Roman, wie es zu Hause in der Schule unter den Freundinnen zu und her ging in der Zeit vor dem Militärputsch 1976 und dann auch im Jahr des Putsches selbst. Ein Kommunist in Unterhosen beginnt so.
Im Sommer nach dem Sommer, in dem er entlassen worden war, hielt mein Vater uns als Turboventilatorenvertreter über Wasser. Im Großraum Buenos Aires waren Turboventilatoren damals das Modernste, was es gab, um die drückende Sommerhitze halbwegs erträglich zu machen. Und in diesem Sommer, dem Sommer 1976, war es in Buenos Aires und Umgebung sehr heiß. Wir gehörten zu den Leuten aus der Umgebung. Gott sei Dank ist es heiß, sagte mein Vater, der an keinerlei Götter glaubte. Ich schon, wenigstens damals noch. Abends betete ich beim Zubettgehen, dass die Temperaturen am nächsten Tag noch höher klettern würden. Und ich bat Gott, es nicht regnen zu lassen. Wenn es regnet, kühlt es ab, das wusste ich mit meinen 13 Jahren schon. Ebenso wusste ich, dass mein Vater viele Turbos verkaufte, so nannten wir die Apparate bei uns zu Hause, wenn es heiß war. Und wenn er viele Turbos verkauft hatte, kam er abends gut gelaunt zurück. Und wenn er gut gelaunt war, ging es friedlich bei uns zu.
Sandra Werner las den Anfang von Claudia Pinheiros Roman »Ein Kommunist in Unterhosen«. Der Kommunist in Unterhosen ist der Vater der argentinischen Bestseller-Autorin. Ein Mann, der ein verpfuschtes Leben führt. Ich denke, das wird sehr schnell, sehr deutlich, eigentlich schon im Ausschnitt, den wir gehört haben, also von einer guten Stelle in der Bank, die er nach einem Jahr Jurastudium hatte, ist er aufs Niveau eines Handelsreisenden gesunken. Ich habe mich da gefragt beim Lesen, ist das nun selbstverschuldet oder liegt das nur an den politischen Umständen? Was meinen Sie, Michael Luisier, Bernadette Conrad?
Ich glaube, das ist zum größten Teil selbstverschuldet. Das ist sein Charakter, das ist ein unsteter Mensch. Der wird übrigens als sehr gut aussehend bezeichnet, der auch seine Beziehungen hat, seine Flirts hat und so weiter. Und der hat nicht unbedingt das große Interesse, jetzt hier eine tolle Karriere zu machen und das auch entsprechend anzugehen, sondern der macht mal das und dann sagt er, ja, die Umstände sind schlecht, ich konnte halt nicht weitermachen und dann kommt das Nächste. Und so ist es auch mit seinem Kommunismus. Das ist kein knallharter Kommunist, sondern das ist ein Typ, der das noch cool findet und dann ein bisschen so in die Richtung geht und dann aber mal schaut, wie es weitergeht.
Ich meine, es stellt sich ja auch die Frage, wie gut kennen wir diesen Vater, da wir ihn ja nur durch die Brille der Tochter kennenlernen. Und der Mann, den sie uns erzählt, das ist eigentlich ein Patriarch, wie er mir durchaus auch bekannt vorkam, mit relativ erstarrten politischen Haltungen, mit relativ erstarrten Beziehungen in dieser Familie, eine Mischung aus Despot und Depressiv. Das ist einfach der Blick der Tochter auf ihn. Und der Blick der Tochter ist eigentlich wenig gebrochen. Also ich habe mich schon gefragt, steht jetzt diese erwachsene Erzählerin wirklich so anders zu ihrem Vater, wie sie als Kind stand? Oder hat sie einfach das Vorzeichen gewechselt und sagt jetzt heute ganz enttäuscht, na ja, er war halt ein Kommunist in Unterhosen, um ihn einfach nicht mehr so anzubeten, wie sie ihn natürlich als Tochter angebetet hat. Aber finde, es ist einfach der von der Tochter vermittelte Vater.
Sie haben ja da schon angetönt, Bernadette Conrad, dass es verschiedene Erzählverfahren gibt in diesem Text. Ich will sie kurz nennen. Also wir haben einen ersten Teil, den Romanteil, der ist übertitelt mit »Mein Vater und die Fahne«. Und da schreibt Pinheiro aus der Perspektive einer 13-Jährigen. Sie selbst war allerdings 1976 bereits 16. Dann gibt es einen zweiten Teil, der ist betitelt mit Matrioschkas und da versammelt Pinheiro Fotos und recherchierte familiäre und politische Fakten. Die beiden Teile sind durch Querverweise verbunden. Die Idee an diesem Verfahren ist, aufzuzeigen, dass das Gedächtnis wie eine Babuschka-Puppe, also wie eine Matrioschka funktioniert, aber auch ein Stück weit dem Trügerischen von Erinnerungen die Spitze zu nehmen. Das ist eine spannende Anlage, finde ich. Was macht Pinheiro daraus, Ihrer Meinung nach, Michael Lussier, Bernadette Conrad?
Ja, ich bin da etwas skeptisch. Also ich finde, sie verspricht einem weitaus mehr, als sie hält. Also das fängt damit an, dass sie eigentlich in einem Gestus der Bedeutsamkeit erzählt, wo ich mich einfach gefragt habe, ist sie wirklich so berühmt, ist sie auch in Argentinien so berühmt, dass sie sich darauf verlassen kann, dass jetzt jedes Detail aus ihrer Familie unbedingt interessant ist. Aber dann muss man sich ja korrigieren und sagen, es ist ja ein Roman. In einem Roman darf man ja alles erzählen und auch alles mischen und verbinden. Aber dann habe ich wieder gefunden, musste man dann den Roman nicht etwas anders anlegen, nämlich einen Spannungsbogen irgendeiner Art anlegen. Und diese Matrioschkas sind, wenn ich es jetzt mal etwas kritisch sage, dann sind die für mein Gefühl, sind es einfach Fußnoten, die etwas unvermittelt gesetzt werden, die mich aber einfach dazu zwingen, an einer Stelle, wo es um den Tod des Vaters geht, kurz 50 Seiten weiter nachzuschlagen und da die Geschichte vom Tod weiterzulesen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das machen soll. Warum wird mir zuerst von dem Vater und dessen empfindlicher Gesundheit und dann 50 Seiten später vom Tod erzählt? Das heißt, für mich ist es eine unausgegorene Erzählanlage, die irgendwo zwischen Dokumentation und Roman hängen bleibt. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dahinter steht ein bisschen eine unausgegorene Haltung einer Tochter gegenüber ihrem Vater. Aber das ist vielleicht jetzt auch schon zu viel Antwort auf die Frage.
Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Für mich ist der Roman und die eigentliche Geschichte ist die erste Hälfte, wo sie als 13-Jährige erzählt, wie sie ihren Vater erlebt hat, den sie für mich auch nicht so... der auch gar nicht so sehr im Zentrum steht, sondern es geht mehr für mich um sie in Beziehung zu den anderen Mädchen in der Klasse und im Umfeld. Und da ist der Vater, für den schämt sie sich und der ist aber auch ihr Verbündeter irgendwo. Und so diese Geschichte rund um das ist so die erste Hälfte. Und dann gibt es immer wieder so in der zweiten Hälfte die Möglichkeit, einen anderen Blick darauf zu werfen. Dadurch, dass sie das plötzlich als wirkliche Realität verkauft, dass da Fußnoten sind und dann kann man lesen, wie es jetzt wirklich war, mit Fotos ausgestückt und so. Und sie schreibt auch irgendwo im Vorwort, dass man das auch gar nicht lesen muss. Also man kann es lesen, man kann es immer so quer lesen oder man kann es hintereinander lesen oder gar nicht lesen. Für mich ist die eigentliche Geschichte die erste und die funktioniert für mich schon.
Ich denke, Claudia Pinheiro versammelt in ihrem Roman Ein Kommunist in Unterhosen ja durchaus die Ingredienzen zu einer explosiven Mischung. Also da gibt es starke innerfamiliäre Spannungen, die fand ich interessant geschildert. Da gibt es auch durch die Umstände teils sehr eng geführte Leben. Pinheiro erzählt ja auch, woher die Großeltern kommen, aus welchen Gründen die irgendwann in Argentinien gelandet sind. Es gibt die strapazierte Loyalität des Mädchens innerhalb der Familie. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, darf es die Großmutter mütterlicherseits gern haben, obwohl sie genau spürt, dass der Vater mit der Frau gar nichts am Hut hat. Es gibt ökonomische Schwierigkeiten, es gibt die ganz normalen Verunsicherungen in der Pubertät. Dann die Fragen der Zugehörigkeit und die stellen sich schon vor dem Putsch 1976 und erst recht nach dem Putsch. Es gibt da ganz viele sicht- und unsichtbare Gräben. Mir war einfach nicht so ganz klar, beziehungsweise es blieb für mich unbefriedigend offen, worum es Pinheiro denn nun geht, um die familiären oder die politischen Aspekte ihrer Geschichte, weil die Geschichte der Diktatur in Argentinien und was die mit dem Leben der Menschen machte, die ist natürlich alles andere als Peanuts. Ja, also das ist ein starker Magnet auch.
Ich glaube, dass das absolut nicht Thema dieses Buches ist. Ich glaube, das geht um dieses Mädchen, das sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise am Schluss auch wehrt, aber auf einer Ebene, da kann man nicht sagen, dass das irgendeine wirklich konkrete Auseinandersetzung mit dieser Diktatur ist,
wobei ich finde,
sondern
wenn sie dann,
alltägliche halt.
Aber ich finde, wenn sie dann, es ist ja ein Thema, ein Verhältnis einer 13-Jährigen zu ihrer Mutter oder die Position innerhalb der Familie, das wäre ja ein Thema. Aber ich finde, dann sie geht überhaupt nicht, sie macht nichts mit dem Thema, für mein Gefühl. Also sie setzt sich auch überhaupt nicht mit dem Thema auseinander. Das heißt, sie vermittelt mir wirklich das Gefühl, sie sei eigentlich, mal zugespitzt gesagt, eine als Erwachsene immer noch ein bisschen beleidigte Tochter, darüber gekränkt, dass der Vater, der von sich behauptet hat, er sei Kommunist, ja gar kein richtiger Kommunist war. Und dann hat sie es, sage ich jetzt mal, im Grunde auch noch nötig, ihn vorzuführen. Und sie führt ihn vor, indem sie sagt, das ist ja nur ein Kommunist in Unterhosen. Und es kommt mir, mir kommt es letztendlich ein bisschen banal vor, weil ich denke, An welcher Stelle hat sich diese Tochter mit dem Vater auseinandergesetzt? Gut, das mag jetzt autobiografisch sein, aber an welcher Stelle hat sie sich als Romanautorin mit dem Thema auseinandergesetzt? Und das finde ich nicht, da finde ich keine Antwort drauf.
Michael, wie ich sehe?
Ja, da haben Sie recht. Na ja, ich sehe nicht nur, dass sie ihn vorführt, ich sehe am Schluss, dass sie auch zu ihm steht. Möchte nicht verraten, wie es ausgeht, aber sie stellt sich in der Öffentlichkeit zu ihm. Und das ist in der Zeit der Militärdiktatur dann nicht mehr nur Peanuts, um dieses Wort nochmal aufzunehmen.
Und diesen Schluss, den Sie natürlich berechtigterweise nicht verraten, genau den hat sie dann wieder erfunden. Vorher war alles Doku und dann plötzlich erfindet, also wie gesagt, für mich ist das ein völlig unausgegorenes Verhältnis von, also böse gesagt, ein paar Teelöffel Fiktion und viele Esslöffel unverarbeitete Erinnerung.
Das ist ein hartes Urteil. Wir müssen an dieser Stelle aber trotzdem einen Punkt machen. Hier noch die Angaben zum Buch. Claudia Pitiero, ein Kommunist in Unterhosen aus dem Spanischen von Peter Kulzen. 194 Seiten, Unionsverlag. Lassen Sie uns zum Schluss aber doch noch einen Bogen schlagen zurück, auch zu Renata Adlers Roman Rennboot. Was ja beide Autoren machen, ist, sie wollen mit unkonventionellen Verfahren Welt erzählen, Welt bergen, befragen, in Frage stellen. Ich denke durchaus auch mit dem Motto, dass das Private politisch sein kann, dass sich das Große im Kleinen spiegeln kann. Was ist da Ihr Fazit, wenn Sie die beiden Romane vergleichen, Bernadette Conrad, Michael Duvivier?
Ich meine, die beiden Autoren machen es einem aus unterschiedlichen Gründen schwer, sozusagen fast aus gegenteiligen. Also während Renata Adler Leben in einer Weise eindampft, fast schon auf Brühwürfelgröße, dass man denkt, das ist sehr anspruchsvoll, sich das einzuverleiben, ist mir der Stoff bei Pinheiro einfach zu dünn und auch ihr literarisches Verfahren zu dünn.
Ich glaube, ich kann mich dem anschließen. Also wenn ich am Anfang gesagt habe, beim einen komme ich so schwer rein und das andere ist so, ja, das flutscht so bleibt es dabei. Ich glaube, wenn man die beiden Bücher jetzt als Experimente anschauen möchte, so gelingt das von Adler schon sehr viel mehr als das andere.
Rennboot von Renata Adler und Ein Kommunist in Unterhosen von Claudia Pinheiro. Hier in Reflexe mit Literatur im Gespräch. Bernadette Conrad und Michael Luisier diskutierten zusammen mit mir, Franziska Hirsbrunner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.